Ich habe das Land Südafrika 1980, September, 7. September, weiß ich noch genau, verlassen, Richtung Botswana. Botswana ist ein Nachbarland bzw. Nachbarstadt zu Südafrika. Es war unerträglich, noch in Südafrika zu leben. Südafrika war damals eine Polizeistaat und gerade die Jugendlichen hatten das Gefühl, dass es jetzt genug mit der weißen Herrschaft ist. Ich komme aus Goldfields, es ist eine Bergbaugegend. Dort wird viel Golderz aus dem Boden rausgeholt. Mein Vater war Angestellter dort. Früher wohnten wir in einer sogenannten Mining Village, eine Wohnsiedlung für Bergbauangestellte. Aber die meisten Leute, die im Tagebau arbeiteten, wohnten in Hostels. Das heißt, wir waren ziemlich privilegiert, weil wir als Familie leben konnten. Viele Männer wohnten dort ohne Familie. Die waren auch nicht erlaubt, ihre Familien mitzubringen. Die durften nur ihre Arbeitskräfte mitbringen. Sogenannte Migrant Workers. Als Junge bin ich in diese Kreise auch groß geworden, weil mein Vater dort arbeitete und es gab die Recreation Office, wo man Sport treiben konnte, tanzen konnte, Musik machen konnte, auch zur Schule gehen konnte. Ne? War alles so in einem Komplex. Die Leute kamen aus den Nachbarländern. Die Leute kamen aus Mosambik zum Beispiel, aus Malawi, aus Sambia, aus Botswana, aus Lesotho, aus Swaziland, aus den bäuerlichen Gegenden in Südafrika, diese sogenannten Homelands, weil die waren Labor Reserves. Dort konnte Kapital bzw. Firmen, wenn die Leute bräuchten, eine gewisse Anzahl von fähigen und arbeitsfähigen Kräften dort holen. Und diese Leute mussten einen Kontrakt unterschreiben, dass die nach 9, 2 oder 18 oder 21 Monaten zurück nach Hause gehen mussten. Ne? Zuerst wurden sie auf Gesundheit untersucht, ob die arbeitsfähig waren. Ne? Die mussten eine gewisse Belastung durchhalten können. Ich weiß noch, diese Firma hieß Wenela. Das war praktisch eine Rekrutierungsfirma, ne, für Arbeitskräfte. Für Büros in den Nachbarländern und interessanterweise, viele Haushalte von den Nachbarländern haben quasi aus den Einnahmen, aus diesen Arbeitskräften, Steuereinnahmen, sich finanzieren können. Das heißt, die waren auch angewiesen, ihre Leute ins Ausland zu schicken, damit die überhaupt Gelder nach Hause schicken sollten. Wir waren 11 Kinder mit meinen Eltern, 13 insgesamt. Wir wohnten in einer 5-Zimmer-Haus. Und für mich, das war normal. Ich wusste, dass wir eine sehr große Familie waren. Ich hatte eine sehr schöne Jugend. Es war sehr kosmopolitan. Man lebte mit Leuten von überall, sogar Chinesen, jüdische Bevölkerung, Engländer, eigentlich Portugiesen, Italiener, das war normal. Ne? Südafrika, sollte man sich erinnern, hatte die sogenannte Rassentrennung als politisches System. Das heißt, all diese Bevölkerungsgruppen in dem Land waren nach Weiß, Schwarz, Inder oder sogenannte Coloured. Weil Leute sind Leute. Ich weiß nicht, warum man die Coloured nennen soll. Aber wir kamen immer meistens in der Stadt oder auf dem Arbeitsplatz zusammen. Danach ging man seinen eigenen Weg nach Hause und lebte unter seinesgleichen. Ich habe einen sehr lebendigen Kontakt mit meiner Familie. Ich war in Südafrika dieses Jahr mit meiner ganzen Familie und ich habe meine Zeit mit meiner Familie teilweise verbracht. Wir waren 11 Kinder, 3 davon leben heute nicht mehr. 2 Brüder von mir und eine Schwester. Die sind alle fast gewaltvoll gestorben. Einer ist ermordet worden, ist mit einem Messer erstochen worden. Einer ist mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt, weil er wurde verfolgt. Und meine Schwester wurde von ihrem Mann häufig verprügelt und sie starb an den Folgen dieser Gewalt. Ich denke, die Leute haben die Gewalt verinnerlicht. Und da ist eine sehr starke Bedürfnis nach Sicherheit und Schutz. Dadurch sind viele Leute bewaffnet, weil die meinen, mit einer Waffe fühlt man sich besser. Das ist gang und gäbe dort. Ich habe auch meine Confirmation gemacht. Ich war auch Messdiener. Dieser Prozess habe ich auch erlebt. Meine Mutter war sehr stolz, dass ich das machen musste. Und dieses Bewusstsein von Ungleichwertigkeit entsteht irgendwann, wenn man als Kind merkt, dass man kriegt nicht alles, was man sich wünscht, was die anderen Kinder haben. Einfach die schönen Sachen des Lebens und den Spaß zu haben, was andere Kinder haben. Zum Beispiel, es ist oft so, dass ich zu der Arbeitsstelle von meiner Mutter gegangen war und da waren Kinder in meinem Alter und die waren sauberer, die hatten schönere Sachen, die aßen lecker und sie hatten einfach alles bestens und man hatte das nicht. Man war froh, dass überhaupt, wenn die Mutter zurück von der Arbeit kam, dass die Mutter was in der Tasche hatte. Meine Mutter arbeitete, als ich ein Kind war, oft als nicht Nanny, aber im Haushalt. Das heißt, Wäsche machen, kochen, bemuttern, die Kinder bemuttern bei Weißen, ne? Weil die konnten sich die Löhne leisten. Das war zwar eine sehr schlecht bezahlte Arbeit, aber es ist häufig, dass sie vielleicht Klamotten, die einem passten und man war froh, überhaupt was Schönes zu haben. Oder sie kam von der Arbeit und brachte was Außergewöhnliches zum Essen. Und obwohl es vielleicht etwas älter war oder nicht so frisch, wovon man sich freute, überhaupt aus der Handtasche von der Mutter zu haben. Ne? Und man freute sich natürlich, wenn die Mutter von der Arbeit kam und sie brachte immer wieder was. Ne? Oder war man enttäuscht, dass er gar nichts da war an dem Tag. Und unsere Eltern kriegten ihre Gelder entweder wöchentlich oder Ende des Monats. Und zu der Zeit, wo Geld zur Verfügung war in der Familie, waren das die schönsten Momente. Weil, ja, es wurde lecker gegessen, die Stimmung war schön, weil wir vielleicht, Vater trank sich ein oder zwei und er war lustiger als sonst. Und ja, es konnte vielleicht groß eingekauft werden mit Vorräten, vielleicht, wenn man sich das leisten konnte. Und dann plötzlich war das Geld weg, weil es zu mickrig war. Ne? Und dann kamen oft die depressive Momente, ne, wo man lange Zeit ohne Geld auskommen musste. Aber irgendwie kamen wir klar. Mit Schulden natürlich, weil alles wurde auf Pump gekauft. Sogenannte Hire Purchase oder Open Account. Ich weiß das, weil ich später Rechnungen bezahlen musste, weil meine Eltern konnten nicht die Schimpferei von den Ladenbesitzer sich anhören mussten. Dann musste ich hingehen, um. So haben meine Eltern sich auch so irgendwie mit finanziellen Sachen mich anvertraut. Ich bin in Botswana gewesen. Dort hatte ich eine Stelle als Taxifahrer und Mitbegleiter, weil dort fährt man Passagiere mit Sammelbusse. Da passen ungefähr 16 bis 20 Leute, je nachdem, wie unverschämt der Fahrer ist. Weil die Leute werden oft eingekeucht in diese Busse als erlaubt. Ich habe diese Stelle gemacht, weil wir haben uns als politische Organisation und Partei uns so finanziert, indem wir gesagt haben, wir müssen auch Projekte durchführen, um finanziell klarkommen zu können. Und wir konnten Leute transportieren und dadurch kam eine gewisse Einkommen in den Koffer von der Partei. Und irgendwann war ich satt von dieser Arbeit, weil ich war sehr jung. Dann habe ich mich entschieden, das Land zu verlassen und um mich zu verbessern im Leben. Und ich hätte nach Amerika gehen können, weil die UNO hat uns Stipendien angeboten. Ich hätte nach Afrika gehen können, ich hätte nach Europa gehen können oder Indien. Ne? Ich wollte eine Handwerksausbildung abschließen. Dann habe ich mich für Schlosserei entschlossen. Deutschland fand ich eine der Länder, die das am besten anbieten, dachte ich, dass Deutschland das am besten anbieten könnte. Wegen dieser sogenannten German Engineering, Perfektion und all das, ich glaubte, dass man vielleicht eine gute Ausbildung in Deutschland abschließen könnte. In Botswana war ich 3 Jahre. Dort wurde ich auch ziemlich wach, weil ich war weit weg von meiner Familie. Es kamen Zeiten, Momente, depressive Momente. Man musste sich einfügen, Gruppen einfügen. Ich lebte in einer Kommune. Botswana haben uns nicht mehr erlaubt, als Individuen in Häusern dort zu wohnen, weil die wurden von der südafrikanischen Apparat verfolgt, bombardiert. Und das Leben war nicht mehr ertragbar für die Bevölkerung. Und die haben alle Asylanten rausgeschmissen. Wir kamen aus Townships und wir mussten in ländlicher Gegenden leben. Und das war unerträglich für uns alle. Dann habe ich mich bei der Otto-Benegger-Stiftung beworben, um nach Deutschland zu kommen, um eine Ausbildung zu machen. Ja, das wurde anerkannt. Dann bin ich nach Deutschland gekommen, 83, das war September auch, zum Anfang der schulischen Kalender. Das war in der Eifel in Simmerath, wo ich zuerst gelandet war. Ich weiß noch, Eicherscheid heißt das. Bevor ich geflogen bin, kam meine Schwester und ihr damaliger Mann mich besuchen und ihre Sohn. Das war ein Abschiedsbesuch, weil ich hatte mich für die Ungewissheit entschieden. Und mein Bruder war auch da, mein ältester Bruder. Die brachten mir auch dezente Klamotten. Ja, das war ein sehr trauriger und emotionaler Abschied, weil ich wusste nicht genau, wohin ich hingehe. Zumal ich zum ersten Mal in Europa überhaupt hinging. Dann haben die mich verabschiedet. Die waren noch in Botswana, in Gaborone. Sind wir in den Flieger angestiegen. Dann bin ich zurück zu dem Camp, wo wir uns alle getroffen hatten. Die Leute, die weggingen. Weil wir mussten von Francistown, das war im Norden von Botswana, mit einer Chartermaschine nach Zimbabwe hinfliegen und noch eine Gruppe Südafrikaner, die in Zimbabwe waren, um alle zusammen als Gruppe nach Deutschland zu kommen. Und das war ein sehr lebendiger Flug, kann ich mich noch erinnern, weil von dem Camp zum Flughafen waren wir in einem Truck, kann ich mich noch erinnern, und viele fingen an schon zu trinken. Da war so das Atmosphäre von jetzt sind wir weg von diesem Last irgendwie, die an unseren Schultern hing. Und ich kann mich noch erinnern, in diesem Truck, es war sehr eng. Und dann kamen wir in Francistown, haben wir einige sich von uns verabschiedet auch. Es war um gegen 4 Uhr der Flug Richtung Zimbabwe und gegen 6, 7 Uhr waren wir in Zimbabwe. Und dann sind wir in eine größere Maschine eingestiegen. Ja, ein Boeing war das. Und plötzlich, das war ein anderes Gefühl, überhaupt Afrika zu verlassen, ins Ungewissheit. Aber eins war klar, man wird ein anderes Leben leben. Das wird nicht mehr das sein, was man früher gelebt hat. Dann sind wir als Gruppe in Frankfurt gelandet. Ich weiß noch, einer von meinen damaligen Comrades, Moss, der wurde auch später psychisch krank. Der ist nicht normal durch Zoll gegangen. Der war so betrunken, dass er ist mit einem Gepäckwagen, man könnte sagen, als Leiche reingebracht worden. Aber das spiegelte einfach diese Atmosphäre, in der wir waren. Wir hatten die United Nations Papiere, wir hatten die sogenannte Blue Boys, so nannten wir diese Pass. Es war eine blaue Pass von der UNO, dass man als Asylant oder Flüchtling kriegt. Ja, das war Frühling dort in Afrika, das schönste Zeit eigentlich, ne? Weil es ist noch nicht so warm wie üblich und es blüht. Das war schön. Und dann plötzlich kam man in Deutschland und es war grau. Und ich kann mich erinnern, das Erste, was mir auffiel, waren die Straßenarbeiter. Das kam mir so komisch vor, weiße Dreckarbeit sehen zu müssen. Bei uns ist es so, dass eigentlich diese Tätigkeit wird normalerweise, oder früher wurde es normalerweise nur von Schwarzen gemacht. Das Malochen. Wir sind von Frankfurt weiter nach Düsseldorf geflogen und dann von Düsseldorf mit einem Bus hier nach Aachen zuerst gekommen, haben wir diese Gruppe rausgelassen, die in Aachen ihre Ausbildung machen wurden, und dann sind wir weiter nach Simmerath mit der zweiten Gruppe. Und ich habe mit einem Freund damals, waren wir bei einer Familie untergebracht. Die hatten Zimmer für uns. Wir waren Untermieter. Wir hatten auch unsere Küche eigentlich, wir waren sehr gut untergebracht. Ich kann mich nicht beklagen. Aber irgendwie war man nicht frei, weil man eigentlich innerhalb der Familie wohnte, ne? Und in dem gleichen Haus, nur man hatte sein Räumchen. Irgendwie, da war viel Berührung, aber trotzdem, das waren meine ersten Kontakte zu solchen Familien auch. Die hatten drei Söhne, Familie Heck hießen die. Der war auch interessanterweise auch Schlossermeister in einer Berufsschule in Düren. Und seine Frau war Hausfrau und der hatte drei Söhne. Das war sehr interessant. Wir waren älter als die Söhne und ich denke, die waren gesagt worden, da werden Untermieter hier in der Familie untergebracht werden, weil wir waren im Grunde eine finanzielle Entlastung für die, weil die hatten Einnahmen. Ne? Und über 4 Jahre hatten die Einnahmen von uns. Und wenn man zu zweit waren, damals war es ungefähr um die 900 pro Person, glaube ich. Wir kamen als Lehrlinge hierher und wir waren keine Last zu der Bevölkerung, sage ich einfach so krass, weil die lokale Bevölkerung konnte von uns finanziell profitieren. Wir waren keine Flüchtlinge in dem Sinn, dass die für uns spendieren sollten oder Mitleid mit uns haben mussten. Wir waren untergebracht, wir bezahlten Miete, wir gingen einkaufen in den Geschäften. Im Grunde, wir waren dann Einkommensquelle, sage ich einfach. Und ich denke, wenn man so kommt und nicht als Bettler, sage ich auch ein bisschen brutal, auch krass, dann sind die Leute nämlich offener, als wenn man eine Last ist. Es war nicht leicht für ein Mädchen auf dem Land, einen Freund zum Beispiel unter uns zu haben. Dann, ja, wurde sie mit Namen genannt, aber sie musste das aushalten. Auf der anderen Seite, wir konnten uns leisten, auch Wochenende wegzugehen, zum Beispiel nach Köln. Und dann haben wir Leute kennengelernt und sind zu anderen hingegangen. Und wir waren nicht traurig, dass die Leute auf dem Land so offen waren vielleicht. Okay, wenn da eine Karnevalsfeier war oder ein Feier war auf dem Land, konnte man hingehen und mitsaufen. Das ist, was wir nicht gewohnt waren. Als ich meine Ausbildung fertig war, dann habe ich ein Praktikum gemacht auch. Danach bin ich zurück nach Botswana gegangen. Und ich hatte schon meine Frau bei Freunden hier in Aachen kennengelernt. Zu der Zeit war ich in der Ausbildung und weil ich eigentlich ursprünglich nicht die Gedanke hatte, hier in Deutschland zu leben, bin ich zuerst zurückgegangen. Ne? Aber wir hatten eine Herzensbeziehung und es wuchs sogar, als wir uns getrennt hatten. Ne? Und haben wir uns entschieden, dass sie mich besucht. Und dann, als sie dort war, haben wir uns eigentlich entschieden zu heiraten. Als ich in Botswana war, hatte ich eigentlich gedacht, ja, vielleicht versuch mal, dich weiter fortzubilden. Ich dachte, ich könnte nach Australien oder Kanada zum Beispiel. Ne? Dann hatte ich auch meine Frau, jetzige Frau, kennengelernt zu der Zeit und musste mich auch entscheiden, was will ich denn genau. Und als sie mich besucht hatte zu der Zeit, haben wir festgestellt, wir wollen eigentlich zusammenleben. Dann haben wir eigentlich geheiratet. Man muss sich vorstellen, ich lebte in einem fremdes Land. Meine Familie war in Südafrika. Zu der Zeit hatte ich meine jetzige Frau kennengelernt. Da war auch die Lust, überhaupt ein stabiles Leben zu führen. Wir hätten uns auch für Botswana entscheiden können. Sie ist eine deutsche Frau. Und sie war auch noch jung. Ne? Sie war 23 zu der Zeit, und beziehungsweise 22. Und ich wüsste nicht, man ist halt noch nicht so, ich meine, in dem Alter, man kann sich schnell entscheiden, um einen Aufenthaltsort auszusuchen. Und man ist nicht so an einem Ort gebunden, als wenn man Kinder hat. Ne? Und irgendwie ist sie zurückgegangen, und es war klar, wir haben geheiratet. Kommen Sie zurück wieder nach Botswana oder gehe ich nach Deutschland? Wir haben das gewogen, wo können wir uns am wohlsten fühlen, wo können wir besser leben, wo können wir eine Familie aufbauen, die wir vielleicht uns vorstellen. Dann hat sie mich überzeugt, nach Deutschland zu kommen. Eigentlich, ich war so weit in meinem Kopf, dass ich geglaubt habe, nicht mehr nach Deutschland zu kommen, alleine vom Wetter. Und die Kälte, die ich zu der Zeit als Auszubildende gehabt habe, ich meine die Kälte kulturmäßig, meine ich jetzt. Ich war nicht so nah zu den Deutschen, dass ich eigentlich mich wohl gefühlt hätte. Ne? Ich habe immer hier gewohnt, ne, in diesen 4 Jahren, aber mit der Gedanke zurückzukommen, ne, nach Afrika. Und als ich in Afrika war, komischerweise nach dieser Heirat von uns, hat sie mich überzeugt, zurückzukommen. Und seitdem lebe ich immer hier in Deutschland. Das war 1989, als wir geheiratet haben. Ich habe Kindheit gehabt, ich habe Jugend gehabt, aber Erwachsensein, junge Erwachsen, für mich war sehr schwer, weil ich weg von meiner Familie war. Ich meine jetzt meine Eltern und meine Geschwister. Und die Perspektiven waren, dass eigentlich man würde vielleicht sterben, als überhaupt ein freies Land zu erleben. In diesem Bewusstsein habe ich gelebt. Ich habe nicht geglaubt, dass ich würde so alt sein. Man lebte ganz vorsichtig, nicht ängstlich, aber vorsichtig. Und bis zu fast, wo man das Gefühl hatte, man wird immer verfolgt. Das heißt, dieses verfolgt sich fühlen war sehr stark. Das hat uns alle geprägt. Das heißt, man hat nichts getraut. In vielen Gegenden in Deutschland, wenn ich mich bewege, fortbewege, habe ich nicht das Gefühl, dass ich werde verfolgt. Ich merke nur, dass die Leute mich auch gerade in den Geschäften, dass man einfach oft geguckt wird, ne? Als ob man konnte klauen. Aber ich lese oft von Gegenden, wo es unbequem ist für Migranten. Es ist komisch, wenn ich in Stadien bin in Deutschland, es ist oft so, dass ich mich nicht wohlfühle. Ich finde, da ist ein gewisses Potenzial von Aggression in der Luft, was ich vermeiden möchte. Weil die Leute sind oft in Gruppen, und meistens sie sind unberechenbar, wenn die in Gruppen sind. Ich habe sehr gute deutsche Freunde und viele, oder Bekannten teilweise. Ich habe unter Afrikanern auch gute Bekannten und Freunde. Unter Südafrikanern auch. Treffe ich mit einigen, die hier in der Umgebung leben. Und auch in den Niederlanden gibt es einige Südafrikaner, wo man ab und zu, aber das ist selten, wo, ne. Ich bin häufig zum Beispiel überhaupt nur in Konzerten oder Shopping, aber nicht so Leute aus Südafrika, aus der Heimat. Ich fühle mich wohl, weil Deutschland hat auch dieses Multikulturelle, gerade hier in Aachen. Ich weiß nicht auf dem Lande, wie das wäre für mich, aber ich würde nicht auf dem Lande leben wollen. Ich habe keine deutsche Staatsangehörigkeit. Meine Kinder sind Deutschen, meine Frau ist Deutsche. Ich hätte die deutsche Staatsangehörigkeit beantragen können. Ich weiß nicht, ob das was ändert. Ich komme sehr klar mit Deutschen. Ich fühle mich nicht als Deutsche, weil ich oft erinnert werde, dass ich keine Deutsche bin. Und das ist, denke, der Grund, warum ich mich noch nicht für die deutsche Staatsangehörigkeit entschieden habe. Obwohl ich denke, ich kann mich verständigen auf Deutsch, dass ich auch auf der Arbeit mich so anstrenge, dass ich eigentlich versuche, eine Leistung, die zufriedenstellend da ist, ja, dass ich eigentlich nicht das Gefühl habe, dass ich Deutsche bin, ne? Oder ein normaler Mensch. Ich meine, auf der Arbeit weniger, aber so außerhalb muss man immer wieder erklären, wann man nach Südafrika zurückgeht. Und ich finde das eine unangenehme Fragestellung. Meine Kinder gehen hier zur Schule, die haben das Bewusstsein von diesem Land oder die sind davon geprägt. Meine Frau ist Deutsche und wenn ich in Afrika bin, die Leute erinnern mich, dass ich eigentlich anders bin als denn. Und es ist häufig so, dass ich eigentlich mich nicht so wohl fühle in Südafrika als hier in Deutschland, weil ich einfach der größte Teil jetzt von meinem Leben außerhalb des Landes lebe. Aber ich denke, in 15 Jahren bin ich 60 und das ist die Zeit, wo man eigentlich anfängt, ins Rente zu gehen, wenn man überhaupt noch so denken darf. Aber das ist das Alter, wo man so schwach ist, dass man eigentlich nicht mehr stark arbeiten kann. Und das ist das Rentenalter eigentlich. Und ich bin mir sicher, dass ich in Deutschland auch meinem Rentenalter auch beitreten werde. So gesehen, es wäre kurzsichtig zu glauben, dass ich könnte ab dem Alter jetzt, in dem ich bin, ein neues Leben in Südafrika anfangen, weil ich muss ziemlich von neu anfangen. Ja, Deutschland ist meine zweite Heimat. Ich kann das nicht verleugnen. Aus der Tatsache, dass ich meinen Lebensunterhalt hier überhaupt erwerbe, ich erkenne einiges, was hier in Deutschland abläuft. Ich finde, einige Sachen laufen richtig gut. Manche Sachen bin ich nicht so begeistert von. Ja, es ist so, dass ich oft Sachen auch teilweise falsch verstehe und glaube, was anders gehört zu haben, als was eigentlich gemeint ist. Und irgendwie merke ich, dass mein Gehirn etwas langsamer funktioniert, als ich denke. Und das erschreckt mich, dass ich eigentlich dachte, ich kann einiges verstehen, aber ich habe durch in dieses überbetriebliche Zentrum gelernt. Da war ein Sprachlehrer, der extra für uns eingestellt war, um uns die deutsche Sprache und Grammatik beizubringen. Und ich musste ABC lernen auch. Und ja, auf Deutsch. Manche Worte sind so geläufig, dass ich sie verstanden habe, weil es gibt diese Verwandtschaft zu der niederländischen Sprache, was auch in Südafrika in eine andere Form gesprochen wird. Das heißt Afrikaans dort, die dazu immigrierten Weißen sprechen diese Sprache. Und es war lange Zeit auch eine offizielle Sprache. Das heißt, ich habe das auch gelernt, aber deutsche Grammatik ist völlig anders als Afrikaans zum Beispiel. Ich bin jetzt lange weg von Südafrika. Im Grunde, ich lebe länger außerhalb Südafrika als in Südafrika heute. Über die Hälfte meines Lebens lebe ich im Ausland. Ich habe eine Stelle als Schlosser bekommen, als Industriemechaniker bei der Firma Kinkatz in Woseln. Das war eine Printenfabrik. Ich habe Maschinenwartung und Maschineninstandhaltung und Produktion. In der Produktion war ich auch. Das heißt, die Verpackung. Als ich diese Stelle bekommen, hatten die beworben mit fast die ähnlichen Erfahrungswerte, die ich in Botswana gesammelt hatte. Ich habe in Botswana in einer Brauerei gearbeitet. Es war eine halbautomatisierte Brauerei. Das heißt, die hatten halbautomatische Maschinen mit SPS-Steuerung und die Produktionsstraße kannte ich. Ich habe einfach mich eingefügt in diese Fabrik mit meiner Erfahrung und Tüchtigkeit natürlich. 1,5 Jahre habe ich in dieser Firma gearbeitet. Dann habe ich eine Stelle als Hausmeister angefangen in der Viktoriaschule. Ich habe Doppelschichten gemacht, gerade wenn die Saison anfing. Es war eine Schichtarbeit, das war weit weg von der Stadt Aachen und Irgendwie hat meine Frau überzeugt, dass es könnte eine Abwechslung sein. Dann habe ich mich entschlossen, mich zu bewerben für eine Hausmeisterstelle. Ja, meine Kollegen haben mich ausgelacht und sich gewundert haben, wie ich sowas machen konnte, weil ich eine sichere Stelle hatte und wie konnte ich mich leisten, so zu kündigen, wo ich eine sichere Stelle hatte, weil ich hatte einen ziemlich relativ guten Job in der Industrie, ne? War auch nicht schlecht bezahlt, nur halt Fabrikarbeit ist Fabrikarbeit, ne? Ich wollte eine Abwechslung, aber ich wusste nicht, was das bedeutet, genau Hausmeisterstelle. Aber mit meiner Erfahrung habe ich mich auch schnell angelernt, weil man muss sehr viel reparieren als Hausmeister. Und das konnte ich. Für mich, das Komische war, als ich Karneval hier erlebt habe. Ich kannte eigentlich die Leute als seriös hier in Deutschland, als unannahbar, bis ich Karneval zum ersten Mal erlebt habe. Dann habe ich plötzlich lustige Leute erlebt und ich dachte, das sind nicht die Leute, die ich kenne, ne? Plötzlich waren die Leute fröhlich und in Massen fröhlich und es wirkte wie plötzlich eine andere Welt. Ja, das andere war, als ich Glatteis erlebt habe in Simmerath in der Eifel. Und wir standen morgens, gingen zur Schule und plötzlich konnten wir nicht laufen. Wir rutschten nur und wir haben uns kaputt gelacht und ich hatte Angst, das war eigentlich, was ist jetzt hier? Ist da eine Naturkatastrophe entstanden oder was? Es war wirklich glatt, 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 glatt. Ich habe drei Kinder, eine Junge, David, und zwei Mädchen, Nandisa und Nomonde. Der Jüngste ist im vierten in der Grundschule, die Mittlere ist im achten, die ist auf einer Gesamtschule in Brand in Aachen, und der Älteste auch, der ist in Brand in Aachen, der macht jetzt seine Oberstufe, der ist im 11. rein. Ich habe 6 Jahre meine Eltern nicht gesehen und dann, weil ich habe das Land 80 verlassen, und 86 kam meine Mutter nach Botswana mich besuchen, weil eine Cousine von mir gestorben war, bin ich für 3 Wochen beziehungsweise 2 Wochen nach Botswana gegangen, weil ich fühlte, dass es war Zeit, dass ich überhaupt Kontakt zu meiner Familie aufnehmen konnte. Dann ist meine Mutter zum ersten Mal gekommen. Dann hat mein Vater auch, bevor ich Botswana wieder zum Schluss verlassen hatte, 1989 mich besucht, um mich zu verabschieden. Als ich jetzt endgültig zurück nach Deutschland kam, hat er mich besucht. Südafrika war immer noch nicht befreit zu der Zeit. Ich meine, ich konnte mit denen telefonieren zwischendurch. Das war nicht mehr so schlimm. Aber als ich sie traf, und mein Vater auch, 89, das war wie, als ob es gestern war. Meine Eltern haben gar keine fröhliche Rentenalter gehabt. Ich meine, die haben viele Enkelkinder. Ich kann die wirklich nicht zählen, leider. Aber wir haben ungefähr um die 23 gezählt. Und das ist ein Wahnsinn. Und ich denke, als so eine Opa und Großopa ist ein schönes Gefühl. Ich weiß aber nicht, wie man das tatsächlich empfindet, weil wir haben nicht alle ein gesichertes Einkommen. Das Leben läuft nicht so, wie man es eigentlich kennt. Man muss immer wieder Kompromisse finden. Das betrifft meine Frau, wenn sie in Südafrika ist, und ich denke, das betrifft mich, wenn ich hier bin. Umgekehrt. Wenn ich in Südafrika bin, merke ich, ich muss sie viel entgegenkommen. Und ich denke, sie umgekehrt auch, kommt sie mir mehr entgegen, als ich ihr hier. Ich kann sagen, im Großen, bei uns läuft es gut. Ich glaube nicht, dass ich zufriedener wäre, wenn ich eine afrikanische oder eine andere Frau hätte. Aber mit meiner jetzigen Frau bin ich wirklich zufrieden.